Es ist Donnerstag und zwar der letzte Donnerstag im Monat März und das bedeutet auch, dass wir hier bei uns die Kunststunde anbieten dürfen. Gemeinsam mit Bernd Fischer, mit dieser Kunststunde beginnen wir immer gegen 14.45 Uhr und den Bernd darf ich jetzt bei mir im Studio begrüßen. Hallo Bernd, guten Nachmittag.
Hallo, guten Tag.
Bernd, ich bin schon ganz gespannt, welche Kunstthemen hast du uns denn für den Monat März mitgebracht?
Ja, ich habe zunächst einmal einen kleinen Ausblick auf Ausstellungen hier in unserer Umgebung und dann werden wir vor allen Dingen sprechen über Künstlerkolonien. Und da mit Schwerpunkt über die Künstlerkolonie in Frankreich, in Barbizon und die deutsche Künstlerkolonie Worpswede.
Also es gibt durchaus nicht nur Worpswede, was uns Deutschen, glaube ich, am ehesten noch ein Begriff ist, wenn der Begriff Künstlerkolonie fällt, sondern da gibt's natürlich auch noch andere. Ja. Aber ich glaube, wir beginnen zunächst einmal mit ein paar Ausstellungen, die zurzeit hier bei uns laufen, Bernd.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte heute im Wesentlichen auf zwei Ausstellungen hinweisen, die diesen Monat wirklich ein Lichtblick sind. Und zwar haben wir in Torre del Mar, im Sala Maldonado, das ist ja im hiesigen Ableger des Rathauses, bis zum 28.04. eine Ausstellung mit dem Thema oder dem Titel El Secreto de las Formas. Dort stellen vier Künstler aus, eine Frau, Magdalena Romero, dann Magui López, Antonio Aranda und José Luis Martín. Ich habe mir diese Ausstellung angeguckt und es war von daher auch interessant, weil die alle vier Künstler einer doch relativ jungen Künstlergruppe hier aus Vélez, Malaga angehören. Die nennt sich Collectivo Societe. Das sind insgesamt 26 Mitglieder. Und diese Ausstellung in Torre del Mar, man kann zusammenfassend erstmal festhalten, dass sie sehr gut ist, sehr professionell und sich auf jeden Fall lohnt anzuschauen. Ich möchte etwas zu Antonio Aranda sagen, weil mir dessen Bilder doch am meisten irgendwo im Kopf hängen geblieben sind. Also es sind sehr, sehr witzige Bilder. Und zwar zitiert er berühmte Werke der Kunstgeschichte und verändert diese. Das heißt, wir haben also sehr bekannte Bilder, die jeder kennt von Picasso und so weiter. So, und er platziert in diese Bilder etwas hinein, sodass ein sehr witziger Zusammenhang entsteht. Also zum Beispiel sehen wir das Bild eines berühmten Kardinals, das hängt im Museum, ich glaube in Prado. Und davor sehen wir auf dem Bild zwei richtig tolle junge Frauen von hinten mit sehr guter Figur, schönen Beinen, die das Werk bewundern oder sich vielleicht auch darüber lustig machen. Diese Konfrontation zwischen dem ernsthaft und dreinblickenden Kardinal und diesen beiden jungen Frauen hat schon etwas, ja, man kann sagen, sehr Amüsantes. Der Titel Amor en el Museo. Dass ein Kardinal also zum Liebesobjekt werden kann, ist ja auch etwas ungewöhnlich. Dann gibt es ein anderes Bild zum Beispiel, das zeigt zwei ältere Damen mit Handtasche, die äußerst skeptisch und eher ablehnend also ein Bild betrachten. Und man sieht den Gesichtsausdruck der beiden und dieser Gesichtsausdruck zeigt eigentlich so die Ablehnung moderner Kunst durch diese beiden, die doch wohl eher dem ländlichen Milieu zuzuordnen sind. Also sind Besucherinnen, die mit Sicherheit nicht sehr oft in einem Museum anzutreffen sind. Das Bild, das sie sich anschauen, sieht man nicht, sondern wir schauen aus der Perspektive des Bildes auf die beiden. Und der Titel heißt Kritikas, also Kritik dieser beiden Besucherinnen. Richtig laut gelacht habe ich bei einem Bild eines Steinzeitmenschen, der dabei ist, seine Höhlenzeichnung zu malen. Wir sehen dann also auch wieder diese Stiere oder diese urzeitlichen Tiere dort. Aber eine dieser Zeichnungen, die er dort an die Wand gemalt hat, ist die Mona Lisa. Also von der Michelangelo später quasi ein Plagiat gemalt hat. Dann gibt's noch die Bahnen von Picasso. wir kennen dieses Bild, und die sich beim Waschen offenbar durch eine in das Bild hinein platzierte strickende Oma gestört fühlen und ein bisschen missmutig auf sie herunterschauen. So, und noch etliche andere. Ich kann hier natürlich nicht alle aufzählen. Also, Antonio Aranda, sehr witzige Bilder. Magui Lopez ist ein anderer Künstler. Er zeigt dort moderne Collagen aus Öl, Fotos und Texten, die sehr modern daherkommen und doch sehr interessant anzuschauen sind. Und außerdem macht er Skulpturen, die auch ungewöhnlich sind. Und zwar schnitzt er aus vorhandenen Holzwurzeln heraus menschliche Figuren, die aber dann verwachsen sind, weiterhin mit diesem, ja, mit dieser Wurzel. Also so, als wenn sie quasi daraus hervorkommen erst. Also auch etwas, was ich so noch nicht gesehen habe. Der dritte Künstler, José Luis Martín, zeigt dort Bilder und Collagen auf Holz. Also ein merkwürdiges Material für diese Themen. Und er zeigt dort Skulpturen aus Aluminium, die einfach nur schön sind. Vom Material her, von der Schlichtheit, der Umsetzung. Wir sehen dort ein stilisiertes Pferd, eine Gitarre. Alles ist sehr gut und edel im Material. Und dieser José Luis Martín ist, das darf ich vielleicht erwähnen, der Präsident der Socia Arte, also dieser Künstlervereinigung. Ich habe ihn auch angemailt und er hat mir einige Informationen über seine Künstlergruppe zugeschickt. Ich denke mal, wir werden in kommenden Sendungen auch ab und zu mal über bestimmte Künstlervereinigungen, die es hier in der Umgebung gibt, sprechen. Und da gehört natürlich Socia Arte dann dazu. Kommen wir zur einzigen Frau, Magdalena Romero, die dort einige Aquarelle zeigt. Einige Aquarelle fand ich wirklich sehr gut und auch diesem Medium sehr angemessen. Andere waren für meinen Geschmack etwas überfrachtet und insgesamt etwas zu bunt. Aquarell lebt ja auch von einer minimalen Form, also dass man einfach die sanften Wasserfarben zusammenbringt und eigentlich mit geringen Mitteln einen Ausdruck schafft. Und deswegen fand ich einige ein bisschen zu überfrachtet. Aber das ist nur eine kleine Kritik am Rande. Insgesamt kann man sagen, ist das eine sehr gelungene und interessante Ausstellung. Und außerdem sind die Preise sehr günstig. Ich habe mir die Liste angeguckt und das Gros der Werke, die ja zum Teil auch nicht mal klein sind, liegt zwischen 150 und 900 Euro. Nur zwei Werke waren teurer. Ja, dann möchte ich eine zweite sehr lohnende Ausstellung erwähnen.
Aber davor möchte ich mal ganz kurz noch etwas dazu sagen. Einfach vielleicht noch mal kurz wiederholen diese Ausstellung, weil die ja eben doch sehr besuchenswert ist, wie wir auch deinen Worten entnommen haben. Intro de Mar in der Sala Maldonado im Rathaus, im dortigen Bürgermeisteramt gegenüber vom Polizeikommissariat. Also sehr besuchenswert bis zum 28.04. Was ich sehr schön fand, eben auch von dir zu hören, dass wir eben auch doch relativ junge Künstler hier in der Axarquia haben, die wirklich sehenswerte Kunst auch machen. Ich kann mich erinnern, ein Künstler, der selbst auch mal, der auch Skulpturen macht, der hat zu mir mal gesagt vor längerer Zeit, wenn Künstlervereinigungen Ausstellungen machen, das kannst du eigentlich immer vergessen. Da kommt eigentlich selten etwas bei raus. Das hast du eigentlich mit deinen Worten hier eben widerlegt.
Ja, das stimmt in der Art und Weise auch nicht. Mein Problem, das ich hier mit den Künstlervereinigungen habe, ist ein ganz anderes. Nämlich, wir haben hier in der Axarquia Künstler aus allen Herren Ländern, aus England, aus Skandinavien. Ich habe ja etliche von ihnen damals auch in Vopsede ausgestellt, also wirklich sehr gute Leute. Und sie haben nur ganz selten etwas miteinander zu tun. Das heißt also, diese Vereinigungen sind irgendwie immer noch national determiniert, nicht? Es gibt Künstlervereinigungen, da sind nur Spanier drin, andere, da sind zu 90% Engländer drin und so weiter. Es wäre wünschenswert, wenn es endlich mal einen Austausch gäbe zwischen denen oder dass mal auch Vereinigungen entstehen, die gemischter sind. Das Niveau, das ist klar, bei Künstlervereinigungen ist immer sehr unterschiedlich, weil ja auch alle Stile vertreten sind. Es geht ja nicht darum, eine bestimmte Schule, einer bestimmten Schule zu folgen oder ähnliches, sondern es geht darum, Ausstellungsmöglichkeiten zu organisieren. Das heißt, wir sprechen einfach nur von rein geschäftlich organisatorischen Dingen. Sociate geht einen etwas anderen Weg, habe ich gehört. Also die haben jetzt eigene Räumlichkeiten geschaffen und veranstalten dort auch Workshops und ähnliches. Ich werde mich dann noch mal ein bisschen genauer informieren und diese Information dann auch gerne weitergeben. Aber zusammenfassend kann man sagen, es gibt sehr gute Künstler, sie sind sehr vereinzelt. Und wenn sie sich zusammenschließen, bleiben sie meistens in ihrem Sprachraum. Das ist das Hauptproblem.
Vielleicht ändert sich das ja doch mit der Zeit. Wir werden diese Gruppierung auf jeden Fall auch vom Radio her im Auge behalten. Aber es gibt noch eine weitere, ebenfalls sehr besuchenswerte Ausstellung, Bernd.
Ja, und zwar im Tourismusbüro Torox Costa. Also ich habe ja schon einige Male Ausstellungen dort gesehen, weil ich immer dran vorbeikomme und Licht und Schatten gibt's dort, manchmal mehr Schatten als Licht, aber dieses Mal ist es leuchtet es wirklich sehr. Und zwar stellt dort eine Künstlerfamilie aus Torre del Mar aus. Das Tourismusbüro befindet sich gegenüber Aldi. Das vielleicht für die Einheimischen, damit sie es finden. Und die Ausstellung dauert nur bis zum 4.4. noch. Eigentlich ist sie schon am 31. vorbei, aber es gibt wohl eine Verlängerung bis zum 4.4. So, wir haben einmal den Vater, Juan Manuel Hurtada González, 68 Jahre alt. Ein sehr, sehr netter Herr, mit dem ich mich lange unterhalten habe dort. Er ist ein pensionierter Professor de Arte und war an der Escuela de Arte in Malaga. Und er hat mir erzählt, es gibt eigentlich nur noch in Sevilla und in Granada eine Kunstakademie. Also jemand, der sein Handwerk versteht, und das merkt man den Bildern auch wirklich an. Sein Sohn hat den gleichen Vornamen, auch Juan Manuel Hurtado, und dann Barba, 34 Jahre alt. Er ist Professor de Grafica in Torremolinos. Und dann gibt's noch die Tochter Maria Hurtado Barba, die eine Keramikerin ist. Die Ausstellung ist sehr gut und sehr vielseitig. Wir finden dort also sehr, sehr schöne Landschaftsbilder der Asakia im perfekten Handwerk. Einige Bilder waren ein bisschen so im Stil von Cézanne gemalt. Und man kann sagen, diese Bilder, die strahlten also eine wunderbare Ruhe aus durch die sanften Farben und das Licht. Man kann ja da auch daneben greifen und das passiert ihm überhaupt nicht. Ich habe vor einiger Zeit eine schöne Wanderung gemacht auf dem alten Railway Track, also der Zugverbindung von Safaraya nach Periana. So, die Gleise gibt es nicht mehr, aber die Strecke gibt es noch. Ein wunderschöner Spaziergang kann ich jedem empfehlen. Vor allen Dingen, es läuft sehr eben. Und von dort hat man einen wunderbaren Blick über diese sanften Hügel der Asakia Richtung Küste. Und zwei der Bilder, die ich dort gesehen habe, sind offenbar auch genau von dem Standort aus gemalt worden. Und er hat das wirklich sehr gut eingefangen. Dann gibt es natürlich auch Personen und Gruppen zu sehen, immer mit sehr gutem Handwerk, auch ein Mutter-Kind-Bild, also wo man handwerklich überhaupt nichts gegen sagen kann. Manche Motive sind etwas idealisierend. Also zum Beispiel sehen wir dort auch Frauen bei der Ernte mit einer Handsichel, sowas gibt es einfach nicht mehr. Es gibt aber auch sehr moderne und sich auflösende Szenen und Bilder im Collagenstil. Vor allen Dingen ein Bild, das mir sehr gefallen hat, ein sehr rotes Bild mit dem Titel Nacht. Insgesamt ist die Ausstellung sehr interessant und ich hatte erst vermutet, dass diese Collagen dann von dem Sohn stammen, aber dem ist nicht so. Also wir können kaum erkennen, welches Bild vom Vater, welches von dem Sohn ist, bis auf 2, 3, wo man sagen würde, da lugt doch sehr die Neuzeit hervor. Die Ausstellungsdauer ist in meinen Augen zu kurz, weil es wirklich eine sehr interessante Ausstellung ist. Und die Preise sind sehr, sehr niedrig und für diese Qualität eindeutig zu gering. Zum Beispiel ein sehr wunderbares Ölbild, immerhin in der Größe 80 x 110 cm, kostet 450 Euro. oder ein Bild 120 mal 100 600 Euro. Und das ist einfach zu wenig. Also die Krise zwingt Künstler dazu, manche Werke zu verschleudern. Und das ist auch wirklich sehr schade. Für Sie als Käufer kann ich natürlich nur sagen, greifen Sie zu. Und man hat ja oft an der Wand noch irgendwelche Drucke aus Studentenzeiten hängen oder so ein Wanddekor vom Urgroßvater. Also ich kann nur sagen, werfen Sie das doch mal in den Müll und kaufen Sie sich ein gutes Original. Und zwar eins aus der heutigen Zeit. Ich frage Sie einfach mal, lesen Sie oder liest du immer dasselbe Buch? Also wahrscheinlich nicht.
Eher nicht, Bernd.
Nein, also deswegen, warum soll man immer dasselbe Bild vor Augen haben? Nicht? Das ist eigentlich nicht einzusehen. Also ich selbst zum Beispiel tausche alle 2 bis 3 Monate meine Bilder aus. So, dafür habe ich einen gewissen Fundus an Bildern. Manche Leute haben Weinkeller, ich habe einen Bilderkeller. Und das kannst du mir glauben, der wird also niemals leer. Ja, an die Hörer gewandt, Sie werden in beiden Ausstellungen, die ich hier erwähne, also mit Sicherheit fündig, wenn Sie mal etwas Neues für Ihre Wand suchen, und dazu kann ich nur raten. Es gibt hier in der Asakia überhaupt sehr gute Künstler. Das Problem ist nur, man kennt sie meist nicht. Und zumindest wir als Ausländer kennen nur sehr wenige einheimische spanische Künstler. Und diese beiden Ausstellungen bieten doch die Möglichkeit, das mal zu ändern.
Und vielleicht können wir ja eben auch mit dieser Sendung, Bernd, das möchten wir beide ja auch sehr gerne, auch ein paar Anregungen geben, sich eben auch Ausstellungen anzuschauen und eben Künstler auch durchaus ein bisschen zu unterstützen durch den Besuch. Aber ich finde auch die Anregung von dir sehr schön, sich auch für zu Hause mal wieder etwas Schönes zu gönnen und vielleicht auch mal ein anderes Wandbild zu haben, dass man dann
vor allem
den Augenschein
bei diesen Preisen ist es möglich. Nicht? Man darf das ja nicht vergessen. Also diese Bilder, die hier zu sehen sind, die würde ich in Deutschland mit Sicherheit für das 4- bis 5-fache angeboten haben. Ja, kommen wir noch von der Provinz vielleicht in unsere Stadt hier in Malaga. Dort gibt es im Städtischen Museum, das ist im Paseo de Reding Nummer 1, also Museo del Patrimonio Municipal, bis zum 27. Mai, also noch relativ lange, eine Ausstellung von José Manuel Ciria. 1960 in Manchester geboren, und er gilt als einer der international anerkanntesten spanischen Künstler. Also er hat Ateliers in Madrid, in Malaga, in New York, und wurde vor allem bekannt durch großformatige abstrakte Bilder. Und in dieser Ausstellung sehen wir eine Auswahl aus den letzten 3 Jahren. Wenn Sie mal in dem Museum waren, dann werden Sie ja wissen, dass wir dort verschiedene Stockwerke haben. Und im ersten Stock finden wir also großformatige Gesichter, die er gemalt hat. Und diese Gesichter drücken bestimmte Gefühlszustände aus, wie Erstaunen oder Wut oder Schmerz oder Betroffenheit. Der Künstler selbst nennt sie Rorschach-Köpfe.
Und da muss ich ja gleich mal einhaken, Bernd. Das ist ein Begriff, den ich noch nie gehört habe.
Ja, ich auch nicht. Also wir kennen ja den Rorschach-Test, nicht? Das sind so Klecksbilder, die der Psychologe oder Psychotherapeut einem Patienten vorlegt. Und er soll dann versuchen, diese Klecksbilder zu interpretieren oder zu sagen, was er in ihnen erkennt. Bei diesen Rorschach-Köpfen auch. Was erkennen wir, wenn wir uns diese Gesichter dort anschauen? Wahrscheinlich meint er diesen Mechanismus, weshalb er das so betitelt hat. Ja, im zweiten Stock finden wir dann abstrakte Werke von ihm, die so im mittleren Format liegen, und kleinformatige Gesichter. Und dann beeindruckend ist eigentlich der dritte Stock. Dort sehen wir also ein 15 Meter langes, mosaikartiges Wandbild mit dem Titel Encuentros de Ira, also das Treffen des Zorns. Und der Titel hat mich persönlich an Guyasamins Edad de la Ira, also Zeitalter des Zorns, erinnert. Und dieser Titel schon alleine deutet so ein bisschen den politischen und zeitkritischen Ansatz des Künstlers, der ja eigentlich abstrakt malt und hier das verlässt, Er selbst hat das begründet, er sagt, er will, Zitat, die Zerrissenheit in unserer erschütternden Epoche darstellen. Gut, die Zerrissenheit in der Epoche, was immer man jetzt im Moment darunter versteht. Ein Grund für diesen Themenwechsel, sich überhaupt dieser Thematik zuzuwenden, also ein bisschen aussagekräftiger, politischer zu werden und nicht mehr so dem Konstruktivismus zu huldigen, das ist vielleicht, dass er durch Zufall dem Attentat aufs World Trade Centrum entkommen war. Also man hatte ihm ein Stipendium angeboten, ich weiß, im 80., 81. Stock gibt es so eine Räumlichkeit, die er nutzen konnte. Und er hatte das abgelehnt, um, ich weiß nicht mehr genau wie, aber ich glaube, um eine Reise nach Europa anzutreten. So, er war, hielt sich jedenfalls nicht im World Trade Center auf, als dann die Flugzeuge dort hineinflogen. Und man kann sich denken, wenn man dem Tode irgendwie knapp und per Zufall entkommen ist, dass das doch auch einiges auslöst in einem.
Aber wir haben auch diesen deinen Worten entnommen. Auch diese Ausstellung, Bernd, ist eine, die du sehr empfehlen kannst, um sich die Werke anzuschauen.
Ja, würde ich sagen.
Das war unser erster Teil der heutigen Kunststunde. Wir machen eine kurze Unterbrechung, melden uns gleich in wenigen Augenblicken zurück. Und wir sind mittendrin in unserer heutigen Kunststunde mit Bernd Fischer und wir wollen uns heute ja noch über Künstlerkolonien unterhalten, so wie wir das eingangs schon angekündigt haben. Aber vielleicht, Bernd, bevor wir zu den Künstlerkolonien kommen, können wir noch ein paar Worte verlieren, auch zu einer Künstlervereinigung in Kompeta, nämlich zu Kompeta Art, die für das Osterwochenende wieder etwas ganz Besonderes vorbereitet haben.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, also wenn Sie sich für die Künstler und vor allen Dingen ihre Produktionsbedingungen interessieren, dann würde ich Ihnen doch raten, mal das Wochenende 7., 8. April einen kleinen Ausflug nach Kompeta zu machen. Dort gibt es einen Tag der offenen Ateliers. Die Vereinigung selbst nennt das Walkabout. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, dort durch den Ort zu bummeln und bei den Künstlern ins Atelier zu schauen, sich mit den Künstlern zu unterhalten. Sie werden vielleicht auch einen Kaffee angeboten kriegen und über die Bilder und ihre Situation oder die Entstehung ihrer Bilder zu sprechen. Also man hat ja nicht oft direkten Kontakt zu Künstlern und das ist eine sehr gute Gelegenheit, das doch mal zu tun. Wo diese Künstler sind und wo ihre Ateliers sind, kann ich im Einzelnen natürlich hier nicht sagen. Ich empfehle Ihnen, mal auf Ihre Internetseite zu gucken. Die Adresse ist www.competerart.de oder com. Also competerart.com. Dort gibt es ausführliche Informationen und auch einen Lageplan, wo die Ateliers sind. Und anhand dessen kann man sich einige aussuchen und dort einmal herumbummeln.
Ja, also am Osterwochenende, am Samstag, Sonntag von 11 bis 17 Uhr, dieser Walkabout, ein Spaziergang für die Kunst und Infomaterial, das darf ich noch hinzufügen, gibt es auch im Informationszentrum am Ortseingang von Kompeta. Also da liegt auch noch entsprechendes Material aus. So Bernd, dann kommen wir jetzt, glaube ich, zu einem anderen großen Thema unserer heutigen Sendung, nämlich zu Künstlerkolonien.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns ja in der letzten Sendung mit dem Impressionismus beschäftigt und mit seiner Entstehung, seinen Eigenheiten und wir haben auch mal versucht, seine Entstehung in einem historischen Kontext zu sehen. Und solche Abgrenzungen sind ja nicht immer einfach und jede Bewegung hat Gründe und vor allen Dingen auch Vorläufer, aus denen sie entstehen. Im Zusammenhang müssen wir also diese Gruppen von Künstlern beleuchten, die da mal eine Rolle spielen. In unserem Falle also für den Impressionismus. Und da ist wichtig die Entstehung einer berühmten Künstlerkolonie in Frankreich, genauer gesagt in Barbizon. Nun, Barbizon ist ein kleines Dorf, kann man sagen, am Wald von Fontainebleau, also circa 50 Kilometer südöstlich von Paris. Also eigentlich ist das ein Kaff. Und im 19. Jahrhundert bestand Barbizon so auch nur aus der Hauptstraße Rue de Barbizon. Heute heißt die Grand Rue. an der sich vielleicht 40 Häuser aufreihten. Und die Eisenbahn verlief auf der Hauptstraße. Es gab in dem Ort eine einzige Herberge, das Auberge Jeanne, und das lag in der Mitte des Dorfes. Also das ist vielleicht wichtig, weil diese Herberge auch heute noch weitgehend im Originalzustand erhalten ist und ein Museum beherbergt. Man erreichte Barbizon damals nach 90 Minuten Eisenbahnfahrt von Paris aus. Die Eisenbahn war damals natürlich eine großartige neue Erfindung und für damalige Verhältnisse halt unglaublich schnell. Also man brauchte nur 90 Minuten, um aus der Großstadt in eine, man kann sagen, völlig andere oder in deren Augen, im Augen der Künstler, eine natürliche Welt zu gelangen. Man sagte auch eine reinere oder eine wahre Welt. Das war vor allen Dingen gemeint als eine Welt abseits der strengen Lehren der Akademie, über die wir ja in der letzten Sendung sprachen. Es gab, und das hat natürlich nicht nur mit der Kunst zu tun, damals eine Sehnsucht nach der unberührten Natur. Wenn wir heute zum Beispiel gegen den Klimawandel kämpfen oder gegen die Atomkraft und wenn wir für eine Entschleunigung unseres Lebens eintreten, dann speist sich dieser Wunsch auch aus einem Verlust, den wir empfinden, weil wir leben oder leben müssen, wie wir es zurzeit tun. Dem Verlust des Natürlichen oder der Muße auch, dem Verlust an Natur. Alles ist zugebaut. Vor kurzem traf ich mal eine Städterin, die hier eine Wohnung suchte. Sie kam also aus Berlin und sie sagte zu mir, sie würde die Großstadt dem Land allemal vorziehen. Und ihr sei sogar der Lärm der Stadt lieber als Vogelgezwitscher. Das hat mich natürlich schon sehr erstaunt, weil das bei mir genau das Gegenteil der Fall ist. Und ich fragte, warum sie dann unbedingt eine Wohnung mit Meerblick haben wollte. Und sie könne doch auch an der Autovia wohnen. Und man kann sagen, diese Wohnungskäuferin war sich ihrer eigenen Degeneration gar nicht bewusst. Da gab's irgendwie nur so eine undefinierbare Empfindung. Die versuchte sie mir dann auch zu erklären und die sagte dann, ja, aber dieser Meeresblick und dann hat man diese Weite vor sich und diese Ruhe oder sonst irgendwas. Das ließ sich für mich bei dieser Frau gar nicht auf die Reihe bringen. Das heißt, sie spürten Verlust, aber bevorzugt dann fürs normale Leben eben eigentlich eine städtische Umwelt. Ja, kommen wir zurück zu unseren Künstlern. Also die meisten Maler, die aus Paris während der Sommerzeit damals mit Staffelei und Tuben anreisten, die mieteten sich in dieser Auberge Jeanne ein. Und einige von diesen Künstlern erwarben auch Häuser in Barbizon. Nun muss man wissen, der Wald von Fontainebleau umfasst 17.000 Hektar, glaube ich, und ist berühmt für seine mächtigen alten Eichen und so pittoreske Felsen, die es dort gibt. Und als erster hatte sich dort der Maler Théodore Rousseau 1836 niedergelassen. Es gab damals innerhalb der Künstler so eine Hinwendung zur realistischen Naturdarstellung. Das stand ganz im Gegensatz zur klassisch-idealistischen Landschaftskomposition, wie man sie noch an der Akademie lernte. Also man sprach da auch von Paysage intime, also der intimen Landschaft. Und diese so bezeichneten Bildern, das sind also betont unaufdringliche, sehr schlicht gehaltene Landschaftsdarstellungen. Die Landschaft wird also nicht komponiert, sondern sie wird eigentlich aufgenommen und dann malerisch umgesetzt. Es gab damals immer mehr Künstler, die also aus den städtischen Ateliers aufs Land flüchteten, um in freier Luft zu malen. Nicht? Man sprach dann von en plein air, also in freier Luft malen. Das war möglich, weil es jetzt auch Ölfarben in Tuben gab. Und die Künstler suchten, als sie dort in die Natur gingen, also nicht das erhabene oder auch das pittoreske Motiv, also sie haben nicht diese Felsen eben nur gemalt, wie man das auch früher oft machte, auf Reisen durch die Alpen oder durch Italien, nicht? Alles, was irgendwie besonders war, das wurde dann festgehalten. Das war hier nicht so, sondern man ging viel weiter, auch im Empfinden. Also man wollte das Einfache einfangen, auch das bäuerliche Leben, das bis dahin ja überhaupt kein Thema gewesen war. Und vor allem die atmosphärischen Erscheinungen zu den unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten, also auch das Licht. Und so wurden die Maler von Barbizon eigentlich zu Wegbereitern des Impressionismus. In Barbizon wirkten vor allen Dingen Rousseau, von dem ich eben schon sprach, dann Camille Corot, François Millet, Charles d'Aubigny, Narcisse Díaz de la Peña, also ein spanischer Name, um nur die wichtigsten zu nennen. Wenn Sie sich erinnern, in der letzten Sendung haben wir von Camille Pissarro gesprochen und gesagt, das ist eigentlich der Vater des Impressionismus, weil er auf, vor allen Dingen auf Monet und Cézanne großen Einfluss hatte. Und Pissarro wiederum war, wenn man so will, ein Schüler von eben diesem Camille Corot. Den mag ich auch persönlich sehr gern, das nur mal nebenbei. Also auch in solchen Personenbeziehungen wie zwischen Corot und Pissarro und so weiter, da spiegeln sich einfach Entwicklungen der Kunst wieder. Das kennen wir auch aus der Politik. Ne? Marx und Engels zum Beispiel sind untrennbar miteinander verbunden.
Bernd, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist ja dieses Dorf in Frankreich, in Barbizon, ein Dorf gewesen, nur von Impressionisten bewohnt. War das irgendwie so eine Vorgabe? Nee,
keine Impressionisten, sondern wir sind jetzt okay. In der Phase davor, also die Wegbereiter des Impressionismus. Nicht? Das heißt, der Impressionismus ist ja von der Maltechnik her noch eine andere. Wir sprechen jetzt darüber, warum man überhaupt aufs Land ging und Natur malte und Natur als Thema malte. Mhm. Das ist etwas anderes als der Impressionismus. Der Impressionismus hat ja nachher die Malweise selbst verändert, nicht? Durch diese Strichform und so weiter, über die wir sprachen. Also wir sind immer noch dabei. Wir sind natürlich schon auch in der Schwierigkeit, das eine voneinander abzugrenzen. Also wenn wir uns die Zeiträume angucken, dann liegt das alles sehr nahe beieinander. Man kann nicht sagen, es gab erst das eine und daraus folgt das nächste. Also manches hat sich parallel entwickelt. Aber wenn wir die große Linie des Impressionismus nehmen, die Art des Malens, dann können wir sagen, diese Schule von Barbizon war der Wegbereiter dafür. Man malte im Freien, man malte auf der Staffelei. Man nahm die Landschaft als Motiv. Das waren die wesentlichen Sachen. Mhm. Ja, also wenn du so willst, Barbizon wurde also in 30 Jahren, so zwischen 1840 und 1870, also so das Zentrum dieser Freilichtmalerei. Und das zog natürlich auch Künstler aus anderen Ländern an, zum Beispiel auch den deutschen Max Liebermann, nicht? Der hatte dort also den Millet 1874 kurz vor dessen Tod besucht und war also sehr angetan, was er dort vorfand. Natürlich nicht den Tod, sondern die Malerei. Gut, das gab bald viele auch radikalere Nachahmer. Ne? Man weiß heute, dass zum Beispiel eigentlich nur d'Aubigny ausschließlich im Freien malte. Die übrigen Künstler legten im Allgemeinen draußen nur Skizzen an, um dann im Atelier nach diesen Vorstudien zu malen. Also wenn man sagt Freilichtmalerei, dann stimmt das nur zur Zeit. Nachher beim Impressionismus, ja, die haben fast oder sehr, sehr oft im Freien gemalt. Nicht? Hier machte man die Skizzen im Freien. So, das gibt auch so Irrtümer. Also ich habe manchmal so in Kunstbüchern gelesen, da spricht man von der Schule von Barbizon, nicht? Oder auch der Schule von Fontainebleau. Und diese beiden Begriffe sind sehr missverständlich. Also eine Schule, so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis oder feste Regeln hat es da also nie gegeben. Das gab auch keine Absprachen, nicht? Es gab nur diesen gemeinsamen Geist, dieses gemeinsame Empfinden. Also das war, wenn man so will, ein lockerer Freundschafts- und Kollegenkreis, von denen sich einige in Barbizon ansiedelten und andere natürlich nicht das Geld für ein Haus hatten, sondern in der Pension Auberge Jeanne sich einquartierten, nicht? Und zum Beispiel nur über den Sommer oder so.
Bernd, wie sieht man diese Künstler oder vielleicht anders gefragt, wie sieht man diese Bilder, die damals entstanden sind, denn in der heutigen Zeit?
Naja, da gibt es so viele Meinungen, wie es Betrachter gibt. Ich denke, wenn man ein ganz grobes Urteil fällen will, dann würde man aus heutiger Sicht diese Bilder also eher so ein bisschen sentimental geprägt sehen. Nicht? Also man hat zum Teil immer das Gefühl einer Idylle. So, und das ist natürlich ein bisschen aus heutiger Sicht gesehen. Das gilt nicht für alle Bilder. Also manche waren durchaus radikal. Also wenn wir dieses Bild von Millet nehmen, Ehrenleserin, dort sehen wir also drei, glaube ich, sind es Bäuerinnen, die so bei sengender Hitze auf dem Feld hart arbeiten, dann ist das schon in diesem sozialen Realismus eigentlich zu der Zeit eine sehr radikale Geschichte. Diese sozialkritische Komponente, die finden wir natürlich auch bei einigen deutschen Künstlern wieder. Darauf kommen wir vielleicht nachher nochmal. Also nach unserem heutigen Empfinden wirken viele Bilder jener Zeit, also so sehe ich das jedenfalls, als sehr brav und sehr idyllisch. Und deshalb haben einige manchmal so einen Hang zum Kitsch. Weil es gibt da keine Zweifel in diesen Bildern, nicht? Oder die sind so dissonanzfrei. Also das ist alles so ein bisschen glatt und idyllisch. Und man hört ja auch mal in Ausstellungen denn so Bemerkungen, nicht so typisch 19. Jahrhundert. Das gibt natürlich nach wie vor großartige Werke darunter, nicht? Vor allen Dingen bei den Landschaftsbildern, die also unglaubliche Farben haben. Gerade Corot, den ich vorhin schon nannte, also den mag ich nach wie vor sehr, einfach schon durch die Farben. Man soll sich auch nicht irren, Peter, nicht? Die meisten Menschen mögen die Idylle und mögen auch den Kitsch. Wenn du dir mal überlegst, welche Postkarten werden verkauft am meisten, das sind natürlich Sonnenuntergänge. Oder was hängt bei vielen an der Wand? Also die Zigeunerin, die die Wäsche wäscht, nach wie vor. Nicht? Früher gab sie mal in der Rumpelecke bei Karstadt, aber wir finden sie trotzdem noch in vielen Zimmern. Ich muss nur sagen, also wer heute noch die Zigeunerin malt, nicht? Oder eine Ehrenleserin und nicht den Punker oder den Banker oder ja, Leute, wie wir sie heute treffen auf der Straße. Also der ist irgendwie in seiner Zeit, und das ist nicht mal die eigene, stecken geblieben.
Kunststunde bei Radio Das Soll auf 107.9 oder auch im Internet zu empfangen mit der Adresse www.radiodassoll.es. Wir machen wieder eine kurze Unterbrechung, sind gleich zurück. Am letzten Donnerstag im Monat haben wir hier bei Radio Das Soll die Kunststunde. Bernd, wir haben jetzt dank dir einiges gehört, einiges gelernt über dieses schöne französische Dorf Barbizon. Wann ging es denn eigentlich in Deutschland los? Da hat es doch auch Künstlergruppen und Künstlerkolonien gegeben. Wann nahm das so seine Anfänge?
Ja, fast zeitgleich oder ein bisschen später, also Ende des 19. Jahrhunderts. Nicht? Da entstanden auch bei uns diese Künstlerkolonien. Und die Künstler, die ließen sich ja meist in ländlichen Orten nieder, also wo die Landschaft besonders war oder irgendwie eigentümlich, nicht? Also Heide oder Berge oder Moor oder an der Küste. Und diese Ursprünglichkeit der Landschaft und das Licht, das war also wichtig. Die meisten Maler wohnten in den Städten, und dieses Malen in freier Natur, das lockte eben und das war neu. Also diese romantische Sehnsucht nach unverdorbener Idylle und nach einem einfachen, naturnahen Leben, nach Freiheit. Heute haben wir noch das bei einigen Späthippie-Gruppen. Nicht? Und ganz praktisch gesehen, das Leben auf dem Lande, das war also vor allen Dingen viel billiger. Und Künstler sind ja in der Regel arme Schlucker. Vielleicht nochmal ein Wort zu dem Kontakt zu den Einheimischen. Also die Künstler wollten diesen Kontakt und blieben aber doch häufig unter sich. Also da trafen auch zwei Schichten aufeinander, nicht? Die Bauern, die waren arm, und ihnen waren die neuen Dorfbewohner etwas suspekt und eigentlich auch nicht ganz von dieser Welt. Man sagte eigentlich, arbeiten die doch gar nicht richtig, wie sich das gehört, nicht? Also bei uns in Wopsede, der sagt immer, der hat noch nie im Moor schafft. Andererseits malten viele Künstler das Leben der Bauern, also ihr Leben oder ihren Hof. Und diese Bilder wurden dann ja in den großen Städten gezeigt und dort verkauft. Da konnte man natürlich auch stolz drauf sein. Und manchmal kam auch etwas Geld ins Dorf oder ein kleinerer Auftrag. Berühmte Leute besuchten die Künstler oder kamen erstmalig ins Dorf. Das Dorf wurde bekannt. Bei einigen entwickelte sich später sogar ein richtig lebhafter Tourismus, kann man sagen, und Arbeitsplätze entstanden. Also man kann sagen, manche Künstlerkolonie entwickelte sich und anderen ging die Luft aus, nicht? Oder sie verharrten schließlich so auf musealer Ebene, weil es mit der Kunst selbst auch nicht weiterging. In manchen Künstlerkolonien war der Austausch mit den Einheimischen gut und fruchtbar und in anderen eben nicht. Dort blieb man mehr unter sich. Oder man traf sich eben in der Dorfkneipe. Also ich denke mal, vermutlich kam das auf die Personen an. Also ich habe mich zum Beispiel mal gefragt, wie Paula Becker-Modersohn das geschafft hat, so alte, verhärmte, scheue Bäuerinnen zu überreden, sich als Aktmodell zur Verfügung zu stellen. Also bei diesen Gesprächen wäre ich gerne mal dabei gewesen. Ja, es gab und gibt in Deutschland etliche Künstlerkolonien, die kann ich hier natürlich nicht alle aufzählen. Also die wichtigsten sind vielleicht die Künstlerkolonien Ahrenshoop und Hiddensee. Beide an der Ostsee gelegen, oben Mecklenburg-Vorpommern. Dann die Künstlerkolonie Dachau, die in Darmstadt. Künstlerkolonie Murnau fällt mir noch ein, die ja auch sehr bekannt ist. Und bei Bremen die Künstlerkolonie Fischerhude. Und nur 20 Kilometer von Fischerhude entfernt gab es dann die Künstlerkolonie Worpswede. Das ist eigentlich die wichtigste und größte. Und vor allem noch bestehende. Also die kenne ich ja nun sehr gut, weil ich die meiste Zeit meines Lebens dort verbracht habe. Also über Worpswede muss ich mal eine eigene Sendung machen, das ist klar. Das verbinden sich einfach berühmte Namen und spannende Geschichten mit dem Ort. Nicht? Da haben wir also Paula Becker-Modersohn, die nach Paris ging und früh starb und später sehr berühmt wurde. Heinrich Vogeler, der den Bakenhof gründete, dann als Kommunist nach Russland ging und dort verhungerte. Rainer Maria Rilke, der große Dichter, war da und viele andere. Also da reicht eine Sendung nicht aus. Also allein über Heinrich Vogeler ließe sich viel erzählen. Nicht? Ich habe zum Beispiel noch seinen Sohn kennengelernt und mit ihm zu Abend gegessen. Und sein Sohn hatte in Moskau gegenüber dem Hotel Lux gewohnt. Da habe ich mich auch mal mit ihm drüber unterhalten. Dieses berühmte Hotel Lux, das ist ja auch schon wieder eigentlich eine eigene Sendung, nicht? Stalins Säuberung, die Unterbringung der kommunistischen Internationale da, Herbert Wehner und so weiter. Ja, ich sehe schon, das ist 4:07. Also die Zeit ist knapp, kommen wir also doch nochmal kurz auf Worpswede zurück. Warum zog dieser Ort so viele Künstler an? Das kann man ja fragen. Und nun muss man sich Worpswede angucken. Das liegt also mitten im Teufelsmoor. Das war damals eine sumpfige Gegend. Und aus der sich ein kleiner Hügel, der Weiherberg, erhebt. 51 Meter hoch, also gewaltig für die norddeutsche Ebene. Und das ganze Gebiet ist ein ehemaliges Urstromtal, also durchzogen von Flüssen, die heißen dann Hamme, Wümme, Beke und so weiter. Man hat dort, wenn man auf dem Weiherberg steht, einen Blick bis zum Horizont. Die Menschen in dieser Gegend, die lebten meist ärmlich in Karten. Karten sind also Häuser, die eigentlich nur aus einem Dach bestehen, wo das Dach bis zur Erde reicht. Und die bauten dort Torf ab und trockneten ihn und segelten dann so mit sehr flachen, ungewöhnlichen Booten auf diesen Flüssen nach Bremen, um dort den getrockneten Torf und die Soden als Brennmaterial zu verkaufen. Dieses Motiv dieser Boote, dieser Torfkähne, das findet man auf sehr, sehr vielen Bildern noch aus jener Zeit. Und vor allen Dingen auch Bilder des Himmels. Also viele meinen, nirgendwo auf der Welt hat es einen solchen ungeheuren Himmel wie über dieser Landschaft gegeben, es sei denn am Meer. Also ich finde hier so ein Zitat so eines Zeitgenossens von damals. Und er sagt, Zitat, ich denke, diese Landschaft strömt nicht nur Schwermut aus, sondern sie hat eben auch diesen ganz großen Himmel, diese lebhaften Farben, diese seltsame Flimmern, bisweilen Leuchten. Das Starke und das Stille finden hier zugleich und nebeneinander Ausdruck. Ich bin mit meinen Hunden früher oft an der Würme entlang spaziert und da durchs Moor gestiefelt, nicht? Die Hunde mussten einmal pro Tag raus und das war immer meistens mein Paar zu tun. Und als Einheimischer kannte ich natürlich die Gebiete, wo es das Moor noch gibt, also mit richtigen Tümpeln, wie man das so kennt und aus alten Edgar Wallace-Filmen vielleicht und so Pfaden, die an Bächen und Flüssen entlang führen. Und heutige oder auswärtige Touristen suchen das heute meistens vergebens. Also man muss sich ein bisschen auskennen, um das noch zu finden. Und also ich kann nur bestätigen, dieser Himmel ist wirklich einmalig, nicht? Der ist immer anders, vor allem morgens. Da hat man manchmal so ein kräftig leuchtendes Lila, also wie man das mit keiner Kamera einfangen kann. Ich habe das auch manchmal versucht, nicht? Und die Kamera mit zig Millionen Pixeln schafft das irgendwie nicht. Und oft habe ich mich natürlich auch geärgert, wenn ich keine Kamera dabei hatte. Also es ist schon wirklich unglaublich manchmal. Dann haben wir aber auch so richtige Nebeltage morgens, nicht? Wo also nur die Kuhköpfe so ohne Unterleib aus den Nebelschwaden ragen. Wo Land und Himmel ein einziges Grau ist. Also das ist schon sehr gegensätzlich dort. Und das alles, was ich da kennengelernt habe, waren auch damals die Gründe, warum sich 1889 an diesem Ort dann die berühmte Künstlerkolonie gründete. Nicht? Also eine Landschaft mit einer großen Weite, Moorgräben, Flüsse, das besondere Licht. Damals noch die einfachen Menschen, die nicht viel redeten. Die Bauern. Und man kann sagen, auch heute ist das noch so. Also Worpswede gilt heute auch als Weltdorf, denn immer noch kommen Künstler nach Worpswede. Meistens als Stipendiaten der Künstlerhäuser. Das sind dann nicht nur Maler, nicht? Also auch Videokünstler, Filmschaffende, Autoren und so weiter.
Ja, Bernd, und so wie du uns das ja eben auch sehr bildhaft geschildert hast, wie das Leben in Worpswede ist und wie die Landschaft auch in Worpswede ist, glaube ich, können wir uns auch sehr gut vorstellen, dass es da eben auch ganz viele Inspirationen für Künstler gegeben hat und immer noch gibt. Wir machen wieder eine kurze Unterbrechung, sind gleich wieder da. Am Saxophon Charlie Mariano, der bereitet uns so ein bisschen die Übergänge zwischen unseren heutigen Kunstblöcken. Und ich lausche ja hier wirklich nicht nur mit offenen Ohren, sondern auch so ein bisschen mit offenem Munde, weil zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe es noch nie geschafft, nach Worpswede zu kommen. Und
Schande.
Hast du vollkommen recht, Bernd, Asche auf mein Haupt. Aber desto neugieriger bin ich natürlich auch, was du uns noch weiter über Worpswede berichten kannst.
Ja, also die Kolonie wurde 1889 gegründet und zwar von den Malern Fritz Mackensen, Hans Am Ende und Otto Modersohn, den dreien. Dann folgten 1893 Fritz Overbeck und ein Jahr später eben der berühmte Heinrich Vogeler. Paula Becker, die natürlich in der Kunstwelt doch sehr bekannt ist, die heiratete 1901 Otto Modersohn und kam 1898 zur Gruppe. Und zwar kam sie eigentlich dorthin, um Malunterricht bei Fritz Mackensen zu nehmen. Und dieser Fritz Mackensen, der wohnte in einer Villa auf dem Weiherberg. Das ist also so ein ganz großes Grundstück mit alten Eichen. Und da kommt man auch heute noch dran vorbei, wenn man über den Weiherberg spaziert. 1895 erwarb dann Heinrich Vogeler ein Gehöft am Weiherberg und dieses Gehöft baute er im Jugendstil um. Dieses prächtige Haus, man nennt das Barkenhof, das hat vor dem Haupteingang einen Garten, der auf Bildern jener Zeit und natürlich auf den Fotos heutiger Touristen immer wieder auftaucht. Und dieser Barkenhof, das wurde so der Mittelpunkt der Worpsweder Künstlerbewegung und zog natürlich Künstler und Intellektuelle an von überall her. Also Rainer Maria Rilke und dessen spätere Ehefrau, die Bildhauerin Clara Westhoff, die lebten also zeitweise auf dem Barkenhof. Nebenbei, es gibt ja den Stollwerk, vielleicht erinnerst du dich noch an die Schokolade, ne? Also der Kölner Schokoladenproduzent. Der
als süßer Junge, Bernd, ja, erinnere ich mich natürlich auch noch an den Stollwerk. Ja.
Und der engagierte Künstler aus Worpswede für die Gestaltung seiner Stollwerk-Sammelalben und dieser Stollwerk-Reklame dieser Stollwerk-Bilder. Und zu diesen gehörten zum Beispiel Otto Modersohn und Fritz Overbeck und Heinrich Vogeler. Die haben also zum Teil diese Werbung dann entworfen. Erstaunlich ist, dass Worpswede auch bis heute als Weltkulturdorf, wenn man so will, überlebt hat. Also nach dieser ersten Generation von Künstlern wie Mackensen, Otto Modersohn, Paula Becker, Heinrich Vogeler, dann zählt dazu auch der Architekt Höttger natürlich, über den man noch was sagen kann, Clara Westhoff, Hans am Ende und vielen. Da gab es noch eine zweite Generation, die auch sehr berühmte Künstler hervorbrachte. Also einer davon ist zum Beispiel Richard Oelze. Das ist einer der bekanntesten deutschen Vertreter des Surrealismus. Der hat auf der Documenta 1959 und 64 ausgestellt. Später wurde der Mitglied der Akademie der Künste in Berlin. Oder Lisa Oppel zum Beispiel, Fritz Uphoff, alles das sind eigentlich bekannte Namen. Und auch in der jetzigen zeitgenössischen Generation tauchen in der Kunstwelt bekannte Namen auf. Also Waldemar Otto, das ist ein bekannter Bildhauer, Pitt Morell, Friedrich Mexeper, Tobias Weichberger, dann haben wir Natascha Ungeheuer, Moritz Rinke, also etlichen von denen bin ich auch noch begegnet und etliche haben Worpswede auch wieder verlassen oder kommen nur noch ab und zu auf Besuch. Ja, oder leben in Andalusien, wie Maren Wellendorf, meine Frau. Über das heutige Worpswede lässt sich viel sagen, auch viel Kritisches, aber dass es ein ganz besonderer Ort ist, das steht außer Frage.
Ja, und du hattest das vorhin ja auch schon angedeutet, Worpswede, es ist eigentlich wert, über diesen Ort auch mal eine eigene Sendung zu machen. Wir machen nochmal wieder eine kurze Unterbrechung, hören nochmal ein paar Takte von einem der ganz großen Meister am Saxophon, von Charlie Mariano. Wir kehren jetzt noch einmal zurück zu den Künstlerkolonien, kommen zu unserem letzten Kunstblock für diesen heutigen 29.03. Es gibt eine ganze Menge Künstlerkolonien, so ein paar hast du genannt, Bernd, auf Worpswede sind wir ein bisschen näher eingegangen. Ich glaube, die Darmstädter Künstlerkolonie, das war eine ganz spezielle.
Ja, weil es nicht um Maler ging. Also die wurde 1901 gegründet auf der Mathildenhöhe. Und dieser Darmstädter Künstlerkolonie gehörten die Künstler Behrens, Bosselt, dann Christiansen, Habig und Olbrich an. Und hier vom letzten, also von Olbrich und Behrens, stammen auch die Pläne für die Häuser der Künstler und der Ausstellungsgebäude. Warum ist diese Künstlergruppe eigentlich erwähnenswert? Nun, sie machte damals Darmstadt zu einem Zentrum des Jugendstils. Und ihr Vorbild war die englische Art and Crafts Bewegung oder Art and Crafts Movement, so nannte sie sich, also Kunst- und Handwerksbewegung. Das war eine in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von England ausgehende Reformbewegung. Und diese Bewegung besann sich auf die Ethik der mittelalterlichen Handwerksgesellschaft und kritisierte das moderne Maschinenzeitalter. Also das war eine Bewegung mit dem Ziel, der billigen industriellen Massenproduktion entgegenzuwirken. Die Gegenstände sollten auf kunsthandwerklicher Basis hergestellt werden, weil nur diese die materialgerechte und funktionale Nutzung optimal garantiere, so meinte man. Und man wollte an die Gesinnung der im Mittelalter tätigen Kunsthandwerker anknüpfen und sie wiederbeleben. Also die legten ja damals großen Wert auf die Gediegenheit ihrer Arbeit. Drei Jahre, also von 1893 bis 96, führte W. Crane den Vorsitz. Und er sah es als seine Aufgabe an, die Künstler in Handwerker und die Handwerker in Künstler zu verwandeln. Von ihm stammt übrigens dieser bekannte Ausspruch, im Handwerk liegt die wahre Wurzel der Kunst. Und unter seinem Einfluss verließen viele Handwerker die kapitalistische Industriegesellschaft und sie zogen aufs Land, wo das Leben noch billiger war, und bildeten Interessengemeinschaften, die den alten Gilden ähnlich waren. Und auf der Suche nach einem neuen Stilausdruck schlossen sich die meisten Künstler in den 1890er Jahren dann dem Art Nouveau, also dem Jugendstil, an. Ja, liebe Hörer, wir sind schon fast am Schluss der Sendung und ich möchte Ihnen eigentlich noch einige Tipps zur Vertiefung des Themas geben, aber heute möchte ich Ihnen vor allen Dingen einen Roman empfehlen, und der bedingt mit Kunst zu tun hat und Sie sehr amüsieren wird. Also er hat in letzter Zeit eine hohe Auflage erzielt und er stammt von Moritz Rinke, einem jungen deutschen Dramatiker, Jahrgang 1967. Der Titel des Buches, das ich empfehle, heißt Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel. Es ist im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen. Es gab für dieses Debüt, also den ersten Roman von Moritz Rinke, Lob von allen Seiten. Also in der FAZ, im Spiegel, überall. Und ich sage völlig zu Recht. Moritz Rinke, der erhielt schon als Redakteur bei der Berliner Tageszeitung Der Tagesspiegel 2x den Axel Springer Preis. Und seit 1999 schreibt er Theaterstücke. Eines seiner bekanntesten ist Republik Vineta. Und das wurde 2001 zum besten deutschsprachigen Bühnenstück gewählt und 2006 dann auch verfilmt. Rinke selbst wurde 2003 mit seinem ersten Film, in dem er auch als Schauspieler debütierte, zu den internationalen Filmfestspielen nach Cannes eingeladen. Der Film heißt September und die Regie führte Max Färberböck. Das ZDF und Arte, die strahlten 2008 einen Film mit und über Moritz Rinke aus. Nun, vielleicht fragen Sie sich, warum empfehle ich nun diesen Roman und das also auch bei unserem Thema. Moritz Rinke, der stammt aus einer Worpsweder Künstlerfamilie und der ist in Worpsweder aufgewachsen. Das ist schon mal ein Grund. Außerdem ist der Handlungsort des Romans Worpswede mit seiner Künstlerkolonie, dem Teufelsmoor und natürlich auch seinen Himmeln. Es gibt einen Helden, der Protagonist Paul Wendland, der lebt mehr schlecht als recht als Galerist in Berlin. Über diese Passage habe ich mich besonders amüsiert, wo er zum Beispiel für die Bilder eines blinden Malers Käufer zu finden sucht. Und als sein Elternhaus in Worpswede im Teufelsmoor zu versinken droht, da verlässt er dann auf Drängen seiner Mutter Berlin und versucht, das Haus in Worpswede vor dem Untergang zu retten. Seine Mutter ist nicht da, sondern die führt so ein esoterisch determiniertes Leben im Süden und hat für solche Dinge nun wirklich keine Zeit. Sie schickt nur ab und zu Salat an ihren Sohn. Das ist ja auch sehr sinnvoll. Als Enkel des angesehenen Bildhauers Paul Kück lernt er erst jetzt die unselige Geschichte seiner Familie kennen, also ihre Verstrickung in die Nazi-Diktatur, so wie sie sich vor allen Dingen auch in Worpswede dann darstellte, und die Intrigen der Künstlerszene, damals und auch heute. Witzig sind die Macken der Person und diese Absurditäten der Situation. Also das ist ein einziges Lesevergnügen, kann ich Ihnen versprechen. Man kommt nicht umhin, manchmal laut zu lachen. Und ich glaube, selten war Aufklärung so amüsant wie in diesem Buch. Ich selbst kenne natürlich die Örtlichkeiten und ich kenne auch einige Personen, zumindest glaube ich, sie wieder zu erkennen. Aber ich versichere, das ist keine Voraussetzung, um sich wirklich gut zu unterhalten. Also nochmal ans Herz gelegt, Moritz Rinke, Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel, erschien bei Kiepenheuer und Witsch. Ich würde auch Ihnen nochmal raten, auf YouTube einzugeben, den Begriff Worpswede TV. Worpswede TV, denn dort gibt es eine Lesung von Moritz Rinke und Erklärungen zu einzelnen Sachen aus diesem Buch auch. Auch diese Lesung und seine Erläuterungen sind ausgesprochen witzig. Dann gibt es auch auf YouTube ein sehr gutes Video über Otto Modersohn und Paula Becker, also den Gründern der Worpsweder Künstlerkolonie. Und es gibt ein Video, das heißt Kunst und Kommune Teil 3. Sie finden das, wenn Sie eingeben auf YouTube Kunst und dann Kunst und Kommune Teil 3. Das ist ein Video von einem Autor namens Haselmann, das ich auch ausgesprochen informativ fand.
Tja, und sehr informativ fand ich zumindest, und ich glaube, da werden sich viele anschließen, auch unsere heutige Kunststunde, immer am letzten Donnerstag im Monat darf ich bei mir Bernd Fischer begrüßen. Wir haben wieder einiges erfahren, zum einen gleich zu Beginn ja unsere Sendung über aktuelle Ausstellungen und zum anderen haben wir etwas gelernt über Künstlerkolonien, über Künstlergruppierungen, haben etwas gehört, insbesondere aus und zu Worpswede, und ich glaube, diese Hinweise, die wir eben zum Schluss bekommen haben, die nehmen wir doch sehr dankend auf. Also das Buch, das verspricht wirklich sehr amüsant zu sein, von dem Moritz Rinke. Bernd, ich danke dir ganz herzlich für die heutige Sendung, für die vielen Informationen, die wir von dir bekommen haben. Die nächste Sendung mit dir wird sein am 26. April. Aber wir möchten natürlich heute auch noch darauf hinweisen, wer sich für Kunst und für Künstler interessiert, der kann sich auch eine Webseite von dir anschauen, wo du nämlich Künstler vorstellst. Und nicht nur das, auf dieser Seite gibt es nämlich noch mehr zu entdecken.
Ja, unter anderem gibt es dort eine Wiederholung dieser Sendung, werbefrei, und auch Texte, die ich hier heute verwendet habe. Also nochmal Informationen zu den Künstlerkolonien und zu Worpswede. Die Adresse der Website ist www.andalusien-art.de. Ich wiederhole, andalusienart.de.
Andalusien Art oder Andalusien Minus Art, oder wir kommen egal. Auf jeden beides, Fall auf die
beides
Seite.
Beides geht, ja.
Okay, beides geht. Und ich glaube, da können wir auch gerne noch darauf hinweisen, Bernd, da gibt es nicht nur was für die Kunstinteressierten, sondern wie ich finde, gibt es da ganz tolle Ausflugstipps auf dieser Seite, die man auch nicht unbedingt in jedem Reiseführer findet.
Das ist richtig. Also zumindest für Leute, die hier unten im schönen Andalusien wohnen, gibt es da manches zu entdecken. Es handelt sich meistens um Tipps und Touren, wenn man so will. Aber kleinerer Art. Also da steht, werden Sie nicht die Alhambra finden, aber Sie werden vielleicht finden den achteckigen Plaza in Archidona. Also Dinge, die so nebenbei manchmal untergehen. Und auch natürlich schöne Kurztouren, die man mit dem Auto oder auch zu Fuß machen kann.
Also diese Seite, wenn wir es noch nicht getan haben sollten, sollten wir uns unbedingt mal anschauen, andalusien-art.de. Einen entsprechenden Link dazu gibt es dann auch auf der Radioseite. Bernd, haben wir ansonsten zur heutigen Sendung alles Wichtige gesagt oder gibt es noch etwas, was dir am
ganz,
Herzen
ganz
liegt?
Viel. Aber wie gesagt, die Zeit ist begrenzt. Wir werden irgendwann noch mal eine Sendung machen über einzelne Künstler und vor allen Dingen auch einzelne Originale und Unikate in Worpswede. Vielleicht mal in einem Jahr.
Okay.
Es gibt so viele Themen.
Wunderbar, ich freue mich drauf. Und nächste Kunststunde hatte ich ja eben schon angedeutet. Wieder der letzte Donnerstag, dann im kommenden Monat April. Das wird der 26.04. sein. Bernd, vielen Dank für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.